Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Wer von Ihnen oder wer von euch, liebe Konfis, hat denn schon mal getöpfert auf einer Töpferscheibe? Mal einfach kurz die Hand heben, dass ich sehe, wer das schon mal ausprobiert hat. Okay, das sind ein paar Leute. Und wer würde es gerne mal ausprobieren, wenn er die Möglichkeit hätte? Ja, das sind ungefähr genauso viele. Jetzt sowohl die Frage an die, die das schon mal ausprobiert haben, und die, die es noch nicht ausprobiert haben, aber es gerne mal ausprobieren würden, die stellen sich das dann einfach vor. Waren Sie, beziehungsweise wären Sie zufrieden mit dem, was Sie da fabrizieren auf der Drehscheibe? Ich gehe mal von mir aus, also wahrscheinlich wäre ich nicht zufrieden. Perfektionismus lässt grüßen. Wir Menschen sind nur selten zufrieden mit dem, was wir tun. Der heutige Predigttext, und in der Schriftlesung ist ja dieses Gleichnis auch schon angeklungen, spricht davon, dass Gott mit seinen Kunstwerken, und das sind wir Menschen, auch sowohl zufrieden als auch unzufrieden sein kann. Da wird Gott mit einem Töpfer verglichen und wir Menschen mit Gefäßen aus Ton. Der Predigttext, das ist ein Text aus dem Brief des Paulus an die Römer. Und die Worte von Paulus haben es ganz schön in sich. Zumindest bei mir stoßen sie erst einmal auf Widerstand. Und bevor ich Ihnen den Text vorlese, möchte ich Ihnen auch den Kontext, also den Zusammenhang erklären. Diejenigen, die damals nicht dem Judentum angehörten, die wurden Heiden, also Ungläubige genannt, die haben auch gefragt, warum hat Gott denn nur ein Volk erwählt? Und warum verstößt er die anderen? Und auf genau diese Frage antwortet Paulus. Das ist der Predigttext. Heißt das nun, dass Gott ungerecht handelt? Keineswegs. Denn zu Mose sagt er, ich schenke Erbarmen, wem ich will, und erweise Gnade, wem ich will. Also kommt es nicht auf das Wollen und Streben des Menschen an, sondern auf das Erbarmen Gottes. In der Schrift wird zum Pharao gesagt, eben dazu habe ich dich bestimmt, dass ich an dir meine Macht zeige und dass auf der ganzen Erde mein Name verkündet wird. Er erbarmt sich also, wessen er will, und macht verstockt, wen er will. Nun wirst du einwenden, wie kann er dann noch anklagen, wenn niemand seinem Willen zu widerstehen vermag? Wer bist du denn, dass du als Mensch mit Gott rechten willst? Sagt etwa das Werk zu dem, der es geschaffen hat, warum hast du mich so gemacht? Ist nicht vielmehr der Töpfer Herr über den Ton? Kann er nicht aus derselben Masse ein Gefäß herstellen für Reines und ein anderes für Unreines? Gott, der seinen Zorn zeigen und seine Macht erweisen wollte, hat die Gefäße des Zorns, die zur Vernichtung bestimmt sind, mit Langmut ertragen. Und um an den Gefäßen des Erbarmens, die er zur Herrlichkeit vorherbestimmt hat, den Reichtum seiner Herrlichkeit zu erweisen, hat er uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Okay, so richtig überzeugt mich Paulus nicht. Irgendwie klingt seine Argumentation gegen Gottes ungerechtes Handeln eher wie eine Bestätigung dafür, nämlich, dass Gott doch ganz willkürlich die einen annimmt und die anderen nicht. Ebenso wie wir es auch in der Schriftlesung gehört haben, so wie der Töpfer ein Gefäß zerstören kann und ein neues macht, wie er mit dem einen zufrieden sein kann und mit dem anderen nicht. Genauso handelt Gott mit den Menschen. Und Paulus setzt sogar noch eins drauf und sagt, Gott macht absichtlich Gefäße für das Unreine, also Gefäße zu Unehren, Gefäße des Zorns, die, so hieß es ja im Predigttext, zur Vernichtung bestimmt sind. Also das will so gar nicht in meinen Kopf passen. Das ist ja ganz ähnlich so, wie wir es vielleicht oft als Kinder erlebt haben, wenn wir Geschwister haben und ein Geschwisterkind wird von den Eltern bevorzugt. Oder eins darf mehr als das andere. Das ist ungerecht, sagt uns unser Gefühl. Und vielleicht geht es euch Konfis in der Schule manchmal genauso, wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin die Schüler nach Antipathie und Sympathie benotet. Auch das finden wir ungerecht. Oder wenn das Leben eines Nachbarn oder eines Freundes besser zu gelingen scheint, obwohl der vielleicht gar nicht so viel dafür tut. Da fragen wir schon, ist das gerecht? Ich ackere mich ab und dem wird's alles zugeworfen. Warum hat der mehr Glück als ich? Hat Gott mich vergessen? Warum bin ich nicht die Auserwählte oder der Auserwählte? Warum ist mein Leben ein einziger Scherbenhaufen, während ein anderes Leben blüht und gedeiht? Und wenn wir wollten, bezogen auf den Predigttext, könnten wir noch einen Schritt weitergehen und fragen, sind auch die Diktatoren, die Krieger, die Verbrecher von Gott so gewollt? Eben in Anführungsstrichen Gefäße des Zorns, die zur Vernichtung bestimmt sind? Das ist ganz schön harter Tobak. Ganz sicher spiegelt die Argumentation von Paulus wider, wie er selbst als Jude aufgewachsen ist. Wenn wir das Alte Testament lesen, entdecken wir diesen Gedankengang immer wieder, dass das Böse auch von Gott irgendwie gelenkt und entweder als eine Art Strafe für sein Volk gedacht ist oder auch, dass er seine Herrlichkeit dadurch erweisen will. Wir denken an den Pharao, den Paulus ja auch erwähnt in diesem Text. Also Gott hat das Herz des Pharaos verstockt, um anhand der 10 Plagen seine Herrlichkeit zu erweisen. Das ist die Denkweise, die Argumentationsweise, ganz oft im Alten Testament. Und selbst wenn wir diesen Gedanken vielleicht spontan als befremdlich empfinden, dann gibt es auch in unserem Leben oder im Leben mancher von uns Situationen, wo wir vielleicht dasselbe Gefühl haben, wo wir nämlich einem schweren Schicksal ausgeliefert sind. Und für Schicksal kann ich auch Gott einfügen, Gott, der dieses Schicksal zulässt. Und dann fragen wir Gott, warum ich? Warum lässt du das zu in meinem Leben? Da haben wir das Gefühl, Gottes Handeln ausgeliefert zu sein, im negativen Sinne. Da erwacht dann auch die Anklage. Und andererseits haben wir hoffentlich auch schon erlebt, dass wir durch eigene Entscheidungen, gute Entscheidungen, Einfluss auf unseren Lebensweg nehmen können. Dass wir nicht alles hinnehmen müssen, nur als Schicksal, sondern dass wir sehr wohl auch etwas dafür tun können, dass unser Leben gelingt. Und genau diese Spannung zwischen dem, was Gott zu tun vermag und was wir zu tun vermögen, genau in dieser Spannung befinden wir uns und es tut mir leid, dass ich Sie gleich enttäuschen muss. Diese Spannung kann ich auch nicht aufheben. Das, was ich tun kann, ist, mit Ihnen gemeinsam auf das Gleichnis, auf das Bild vom Töpfer und dem Ton zu schauen und ich möchte es in 3 Schritten beleuchten. Da wird man auch diese Spannung wieder entdecken. Die Ausgangsfrage lautet, die jeder sich stellen muss, wenn er das Gleichnis vom Töpfer und dem Ton liest: Sind wir Menschen wirklich wie Ton in der Hand des Töpfers, das heißt völlig Gottes Handeln und seinem Willen ausgeliefert, unselbstständig und ohne freien Willen? Die erste Antwort lautet, ja, Gott ist mächtig und souverän, mit den Menschen zu machen, was er will. Da stimmt dieser Vergleich mit dem Töpfer und dem Ton. Gott hat Macht über seine Schöpfung. Er hat sie geschaffen, er ist der Allmächtige. Und ich denke auch, dass das die Hauptaussage dieses Bildes ist. So schreibt es ja auch Paulus in dem Text, den wir gehört haben. Ist nicht vielmehr der Töpfer Herr über den Ton? Kann er nicht aus derselben Masse ein Gefäß herstellen für Reines, ein anderes für Unreines? Ja, er kann. Hier geht es darum, dass Gott mächtiger ist als der Mensch, dass am Ende er am längeren Hebel sitzt. Ich als Mutter und Frau will das mal mit einem anderen Gleichnis erklären, das uns vielleicht ein bisschen näher ist. In der Erziehung unserer Kinder ist es nämlich ganz ähnlich. Da sind es zunächst wir Eltern, die wir unsere Kinder erziehen, prägen, formen wollen. Ich weiß, nicht alle Eltern sehen das so, aber die antiautoritären Erzieher haben mich noch nicht so ganz überzeugt mit ihren Ergebnissen. Ich persönlich glaube schon, dass ich die Verantwortung habe, als Mutter meine Kinder auf einen guten Weg zu bringen. Das heißt, dass ich sie gemeinsam mit meinem Ehemann einem positiven Einfluss aussetze. Und das heißt ganz klar, gerade wenn die Kinder klein sind, wir Eltern sind mächtiger als die Kinder. Wir sind stärker, wir sind erfahrener, wir haben mehr Lebensweisheit, mehr Wissen. Wir sitzen am längeren Hebel. Wir sind der Töpfer, die Kinder sind der Ton. Soweit stimmt das. Und jetzt kommt der menschliche Wille ins Spiel. Und auf einmal wird aus dieser einseitigen Töpfer-Ton-Beziehung eine lebendige Beziehung. Und da beginnt leider auch das Bild zu hinken. Denn Ton hat ja nun mal keine Gefühle und keinen eigenen Willen. Ist ja nur eine Masse, die bearbeitet wird. Aber so ist der Mensch nicht. Die Bibel lehrt uns, Jesus Christus lehrt uns, dass auch wenn Gott mächtiger ist als wir Menschen und auch wenn er souverän unabhängig von unserem Willen handeln kann, dass sein Wille für unser Leben grundsätzlich gut ist und dass wir uns darum auch vertrauensvoll in seine Hände begeben dürfen und uns von ihm formen lassen dürfen. Im Alten Testament spielt zwar schon die Strafe Gottes eine Rolle, aber gleichzeitig wird man immer wieder auch lesen, dass Gott lieber barmherzig sein möchte, als zu bestrafen. Ich denke an das Wort beim Propheten Hesekiel, da heißt es, und das ist Gott, der da spricht: Meinst du, ich habe Gefallen am Tod des Gottlosen und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Das ist Gottes Wille. Ähnlich sehen wir das bei Noah. Gott zerstört aus Wut diese Welt, lässt die Sintflut kommen, aber dann gereut es ihn und er verspricht Barmherzigkeit, weil eigentlich möchte er barmherzig sein, er möchte Gutes für die Menschen. Und auch da sehe ich Ähnlichkeiten zur Beziehung zwischen Eltern und Kindern, denn das, was wir im besten Falle unseren Kindern beibringen wollen, ist ja, dass wir sie eigentlich nicht bestrafen wollen, sondern dass wir sie lieben und dass wir uns wünschen, dass sie uns vertrauen, dass sie uns vertrauen dürfen. Und das ist ein sehr schwieriger, manchmal ein lebenslanger Prozess und nicht immer gelingt er zwischen Eltern und Kindern, nicht immer gelingt er zwischen Gott und den Menschen. Gerade Jesus Christus hat durch sein Leben gezeigt, durch seine Worte, sein Handeln, dass er genauso wie Gott voller Liebe ist, voller Barmherzigkeit. Also Jesus hat den Menschen eigentlich nochmal einen ganz überzeugenden Grund dafür geliefert, dass es sich lohnt, Gott, dem Töpfer, zu vertrauen und sich ganz ihm hinzugeben. Wer sich vertrauensvoll in Gottes Hände begibt und seinen Worten glaubt, den wird Gott nicht zerstören, sondern reinigen, damit dieses Leben noch heller und schöner leuchtet als zuvor. Und das ist der zweite Punkt, den ich zusammenfassen möchte mit dem Satz: Die Menschen können sich Gott vertrauensvoll hingeben, so wie der Ton sich dem Töpfer, in Anführungsstrichen, vertrauensvoll hingeben kann. Hier beginnt das Bild zu hinken, wie ich es schon erwähnt habe. Und trotzdem passt es auch noch, weil der Ton, ja, passt sich den Händen des Töpfers an. Und das, denke ich, ist auch der Wunsch Gottes, dass wir uns voller Vertrauen in seine Hände begeben und uns formen lassen. Und jetzt gehen wir noch den letzten Schritt, der sowohl im Predigttext als auch in der Schriftlesung anklingt, der aber gar nicht mehr so recht ins Bild passen will, wo das Bild eigentlich auch nicht mehr passt. Und zwar ist das der dritte Punkt: Der Ton kann den Willen des Töpfers beeinflussen. In Wahrheit geht das natürlich nicht. Darum hört hier der Vergleich auch auf zu funktionieren. Wir sind ja nun eben Menschen und kein Ton. Dass aber der Ton sozusagen die Entscheidungen des Töpfers beeinflussen kann, das klingt schon in der Schriftlesung an, wo ja das Gleichnis vom Töpfer und dem Ton gebraucht wird. Da sagt Gott, ich wiederhole das nochmal: Wenn ich einem Volk oder Königreich androhe, es auszureißen und zu vernichten, dieses Volk sich aber von seiner Bosheit abwendet, das heißt, das Volk entscheidet letzten Endes, wie Gott mit ihm umgeht, dann werde ich meinen Entschluss ändern. Ich lasse das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Und genauso andersherum: Wenn ich einem Volk oder Königreich zusage, es einzupflanzen und aufzubauen, dieses Volk aber Böses tut und nicht auf mich hört, dann lasse ich das Gute, das ich vorausgesagt habe, nicht geschehen. Das heißt, die Reaktion des Menschen auf Gottes Worte und Gebote können den Willen Gottes beeinflussen. Wenden sie sich ihm zu, können sie Unheil in Heil verwandeln. Wenden sie sich aber ab von ihm, können sie das Gute, das Gott bereithielt, verlieren. Und das ist genau der Knackpunkt. Der Mensch kann sich eben nicht einfach zurücklegen und sagen: Ich habe keine Verantwortung, Gott macht's mit der Welt sowieso, wie er will. Er ist allmächtig, da habe ich nichts mit zu tun. Nein, Zu der Macht Gottes kommt seine große Liebe und Barmherzigkeit, die jeden Menschen dazu herausfordert, selbst Stellung zu nehmen, selbst Stellung zu beziehen zu Gott und zu seinen Geboten. Und jeder Mensch muss seine eigene Verantwortung Gott gegenüber und in dieser Welt wahrnehmen lernen. Und da bin ich wieder bei dem Bild von Eltern und ihren Kindern. Klar sind Eltern erst einmal stärker, erfahrener, souveräner als ihre Kinder. Aber alle Eltern wissen auch, dass je älter die Kinder werden, und das beginnt eigentlich schon ziemlich zeitig, dass sie durch ihr Verhalten unsere Absichten verändern können. Sowohl zum Guten als auch zum Schlechten. Machen sie uns Freude, belohnen wir sie, ärgern sie uns, nerven sie uns, bestrafen wir sie. Und das zeigt, dass Eltern genauso wie Kinder Menschen mit einem freien Willen sind. Gott hat uns als solche Menschen geschaffen. Hätten wir diesen freien Willen nicht und wären wirklich völlig dem totalitären Willen Gottes ausgeliefert, dann wären wir Marionetten und es gäbe keine lebendige Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Und auch zwischenmenschliche Beziehungen gäbe es nicht. Marionetten untereinander können auch keine Beziehung haben. Aber so ist es ja nicht, zum Glück. Immer wieder finden wir in der Bibel auch Geschichten, die verdeutlichen, dass der Mensch sehr wohl einen freien Willen hat und dass er auch Verantwortung trägt für seine Entscheidungen. Angefangen bei Adam und Eva, die sich über Gottes Gebot hinwegsetzten, über Kain und Abel, wo der eine den anderen erschlug, Mose, der auch zum Mörder wurde und zunächst einmal auf Gottes Rufen hin nicht wieder zurückkehren wollte nach Ägypten, Jakob, der als Zweitgeborener kämpfte um den Segen des Erstgeborenen. Der gibt sich nicht mit seinem Schicksal zufrieden. Der sagt zu Gott, ich will deinen Segen. Er kämpft darum und Gott lässt sich darauf ein. Da gibt es noch ganz viele Geschichten in der Bibel, die diese Spannung zeigen zwischen Gott und dem Menschen. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch ist immer eine Beziehung, die aufgebaut ist auf einer freiwilligen Entscheidung. Und es ist immer eine Beziehung mit der Möglichkeit, einander zu lieben und voneinander zu profitieren, einander zu bereichern, aber genauso natürlich einander abzulehnen und vielleicht sogar einander zu hassen. Wie die Beziehung zwischen Eltern und Kindern ein Zusammenspiel der Kräfte aller Beteiligten ist, so ist auch die Beziehung zwischen Gott und Mensch ein Zusammenspiel beider Kräfte. Jetzt könnte man natürlich sagen, es ist trotzdem ein Gefälle von Macht vorhanden. Gott ist mächtiger als der Mensch und Eltern sind mächtiger als ihre Kinder. Das stimmt und das ist es ja auch, was zunächst einmal dieses Bild vom Ton und dem Töpfer sagen will. Aber gerade auf dem Hintergrund dieser Tatsache bekommt der Tod von Jesus am Kreuz noch einmal eine ganz andere Tiefe und Weite. Gott hat sich in Jesus Christus, seinem Sohn, selbst den Menschen ausgeliefert. Das heißt, er hat auf seine Macht verzichtet. Er ist ohnmächtig geworden, hat sich seine Ohnmacht hingegeben, die gipfelte in den Worten, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hat sich dem Willen seines Vaters, dem Willen des Töpfers, den Händen des Töpfers vertrauensvoll und bedingungslos hingegeben. Und er hat seine eigene Macht nicht missbraucht. Und er hat so den Weg gezeigt, wie ein vollkommenes Zusammenspiel zwischen den Kräften Gottes und den Kräften eines Menschenlebens sein kann. Wo genau die Grenze liegt zwischen Eigeninitiative und Gottes Gnade? Zwischen Gott ist mächtig und ich kann Gottes Willen beeinflussen? Das kann kein Mensch genau sagen. Auch ich kann das nicht. Und ich glaube, es ist auch gut, dass kein Mensch das weiß. Denn das macht die Beziehung ja so lebendig. Das macht das Leben so spannend und wertvoll. Ich glaube, es reicht, wenn wir wissen, es liegt nicht an Gott allein und es liegt auch nicht an uns allein. Ich denke, jeder von uns sollte tun, was er tun kann. Und dann wird Gott den Rest besorgen. Wir können uns als Gefäße Gott hingeben und uns füllen lassen mit seiner Gnade. Wir können uns vertrauensvoll den Händen des Töpfers hingeben, damit unter seinem Einfluss unser Leben ein Gefäß zu seiner Ehre wird. Möge dieses Vertrauen zum Schöpfer, dieses Vertrauen zum Töpfer in uns vollkommen und bedingungslos werden. Dazu helfe uns Gott. Amen.